Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschnolz, euer Wintersport-Talk auf meinsporttalk.de. Ja, und wir wollen uns heute in unserer regulären Ausgabe mit den Geschehnissen des Wochenendes beschäftigen, nachdem wir uns ja am Montag schon mit dem Thema Junioren-WM und U23-WM beschäftigt haben. Neulich, wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören. Sehr, sehr hörenswert, auf jeden Fall auch mit Blick natürlich auf potenzielle Talente, die dort vielleicht in den nächsten Jahren rauskommen könnten, und wollen uns jetzt aber mit dem aktuellen Geschehen beschäftigen, uns mit dem Biathlon-Wettbewerb in Nove Mesto beschäftigen und aber natürlich auch einen Blick werfen rüber zum Skispringen und zur norwegischen Kombination, die wir aber außen vor lassen. Aufgrund des Ende der Saison werden wir uns dann einen Rückblick vornehmen, wie auch noch diese Saison aufgenommen wird. Also es gibt viel von uns zu hören. Und mein Name ist Sebastian, das mache ich natürlich immer nicht allein, sondern habe heute zu den Experten eingeladen. Das liebe Jonas Linke von Eurosport und Skispringen.com. Hallo Jonas.
Hallo Sebastian.
Ja, Jonas, lass uns den Anfang machen in Nove Mesto vor leeren Rängen, denn wir müssen ganz ehrlich zugeben, aufgrund des Coronavirus hat die Veranstalter entschieden, keine einzigen Fans mit dabei zu holen. Wir erinnern uns, Nove Mesto, eigentlich ein sehr stimmungsvolles Stadion, normalerweise so an die 100.000 Zuschauer, die dort kommen in den Tagen. Ja, es war relativ leer, muss man ganz ehrlich zugeben, war etwas komplett Ungewohntes, was man so nicht so häufig sieht.
Ja, relativ leer ist, glaube ich, noch mal total leer. Also ja, wie gesagt, keine Zuschauer zugelassen im Stadion. Ja, war schon sehr komisch. Also die ganzen Stahlrohrtribünen, die man ja teilweise extra aufgebaut hat für den Weltcup. Komplett umsonst die ganze Arbeit, wenn man das so sieht, wenn man das so sagen kann. Und ja, für die Athleten sicherlich schon eine sehr komische Atmosphäre, auch zum Zuschauen, weil man wirklich dann jeden Schuss gehört hat, jedes Kommando der Trainer und so weiter. Also was ganz Besonderes im negativen Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Aber immerhin, ein paar Verrückte haben sich dann doch an die Strecke verirrt und zumindest sind sie irgendwie an die Bauzäune rangekommen, dass sie zumindest einen Blick auf die Athleten erhaschen konnten. Aber ja, das ist nicht das, was man von Nove Mesto gewohnt ist. Das 800.000 teilweise an den Tagen. Und natürlich, also wie Stadion irgendwie mit 15.000 und immer mit den Tröten, und die Tschechen machen da eine Riesenstimmung eigentlich. Und die Athleten, einige Leistungen hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, dass da ein paar Fans zugeguckt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Natürlich verständlich aufgrund, dass man einfach die Verbreitung des Coronavirus verhindern möchte. Aber natürlich ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich, das so mit leeren Tribünen zu hören, natürlich auch jedes Kommando zu hören, jeden Schuss und so weiter. Also das war etwas sehr, sehr kurios. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein Stimmungsmensch. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht mehr so häufig sehen. Die Saison ist ja auch bald zu Ende. Das heißt, es gibt dann vielleicht ab nächster Saison, also dann in ein paar Monaten, dann eine Besserung, sodass wir dann wieder volle Stadion haben, dann zur kommenden Saison beim Biathlon. Lass uns mit den Ergebnissen beschäftigen, Jungs. Müssen wir aus deutscher Sicht natürlich anfangen bei den Damen. Das hat sehr gut funktioniert mit dem Sieg von Denise Herrmann im Sprint und noch ansonsten zwei Podestplätze noch mit der Staffel und auch von Franziska Preuß am Ende. Also ein rund besonderes Wochenende für die deutschen Damen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also der Start war natürlich schon perfekt mit Denise Herrmann im Sprint. Die Null gebracht, ich glaube sogar erstmals in ihrer Karriere, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie dann, oder zumindest in dieser Saison auf jeden Fall, den Sprint dann auch mit Null beendet hat. Und ja, sie mit der frühen Startnummer 3 ist sie ja schon ins Rennen gegangen. Und als sie dann ins Ziel kam, auch mit der starken Laufzeit, die sie hatte, war eigentlich schon fast klar, dass sie das Ding gewonnen hat. Klar, man muss natürlich immer noch mal auf die anderen Athleten ein bisschen warten, aber das war schon relativ klar, dass das eine absolute Top-Platzierung wird. Und sehr schön natürlich, dass es dann am Ende zum Sieg gereicht hat. Vor Anaïs Bescon, die auch fehlerfrei geblieben ist am Schießstand, aber schon 27 Sekunden Rückstand hatte. Also das zeigt auch wieder, wie stark Denise Herrmann in der Loipe unterwegs war. Bei nicht einfachen Bedingungen. Also ganz abgesehen davon, dass ja keine waren, war auch der Schnee, ja, er war zusammengeschoben zu einer Piste. Ja, es war eigentlich ein weißes Band der braun-grünen Landschaft. Nicht einfach, aber an die Bilder hat man sich ja heutzutage teilweise schon gewöhnt.
Auf jeden Fall, ich fand das ganz spannend, was Thiel Eckhoff sagt im Interview mit den Kollegen vom ZDF, wo sie dann von einem sehr, sehr traurigen Schnee sprach. Das war wirklich sehr witzig zu erinnern, dass sie auch versucht, jetzt in Deutsch zu reden. Deswegen kam dann dieses Wort trauriger Schnee dann zustande. Aber natürlich trotzdem, ja, man hat es wirklich gesehen, das waren wirklich keine einfachen Bedingungen. Dann auch noch zu der Wind war es, glaube ich, dann noch am Wochenende, dass dann auch noch wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen am Skistand gewesen sind für die Athleten, die dann teilweise ein bisschen gebraucht haben, um dann ja, möglichst viele frei durchzukommen, was nicht viele geschafft haben, das ganze Wochenende überverteilt, das muss man schon zugeben. Also da haben sie wirklich einige Probleme gehabt. Aber wir haben schon angesprochen, Thiril Eckhoff hat natürlich dann nochmal hinten raus eine gute Leistung gezeigt. Natürlich vorher schon mit Platz 4, aber dann den Massenstart dann mal vorweggezogen. Am Ende das Rennen gewonnen mit 25 Sekunden Vorsprung vor Hanna Öberg und damit nochmal ein paar Punkte gut gemacht. Denn der Kampf um den Gesamtweltcup ist immerhin noch offen, denn Dorothea Wira hat so ein paar Punkte gelassen, sowohl im Massenstart als auch im Sprint.
Ja, Dorothea Rivera, es war nicht so ganz ihr Wochenende diesmal. 24. nur im Sprint mit 3 Fehlern. Es spricht dafür mit 1,48 Rückstand, dass sie läuferisch einigermaßen zumindest dabei war, wenn man die Strafrunden abzieht. Aber dann auch dann ist sie noch gut 30 Sekunden oder 25 Sekunden hinter Hermann von der reinen Laufzeit. Und auch im Massenstart war sie dann immerhin Fünfte. Aber auch da 3 Fehler ist eigentlich zu viel für sie oder auch nicht ihr Anspruch. Ich glaube, damit dann auch Schadensbegrenzung getrieben. Aber klar, auf Thiril Eckhoff hat sie einige Punkte verloren an diesem Wochenende.
Genau, deswegen müssen wir mal gucken, natürlich dann, wie der Gesamtweltcup sich da weiter aussieht, denn das kann natürlich auch noch durchaus spannend werden. Auch im positiven Lichtblick nach einer wirklich enttäuschenden WM haben auch die Französinnen gemacht, Louis. Die haben bei denen lief es ja gar nicht zusammen bei in Antholz, aber jetzt mit guten Platzierungen, mit dem Podestplatz, sowohl im Sprint als auch in der Staffel, kann man zumindest wieder ein bisschen beruhigter sein, denn das war wirklich, was sie ja bei der WM gezeigt haben, nicht das, was sie normalerweise können.
Ja, das war sicherlich ganz wichtig für die Französin nach der WM, die nicht so gut verlief, direkt von Anis Bescon mit Rang 2 im Sprint einzusteigen, auch mit einer fehlerfreien Leistung. Klar, der Rückstand auf Hermann ist gewaltig, aber ich glaube, das ist dann gar nicht so wichtig, weil einfach jeder weiß, wenn Hermann die Null bringt, dann ist sie eigentlich nicht zu schlagen. Und somit dann Best of the Rest mit 0 Fehlern, ich glaube, das ist ein sehr gutes Resultat. Justine Pietrasas, 10. im Sprint mit 3 Fehlern, zeigt, dass sie läuferisch, 1,24 Rückstand, dass sie läuferisch gar nicht schlecht dabei war. Also da auch deutlich vor Dorothea Wira zum Beispiel gelandet ist und dann im Massenstart dann 4. Justine Pietrasas auch wieder mit 3 Fehlern. Also ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und wenn man mit einem Podestplatz auch in der Staffel dann Rang 2 aus Novi Mesto wieder abreißt, ich glaube, das sind die Französinnen.
Ja, das denke ich auch. Spurg zumindest natürlich ein bisschen schade aufgrund des Verlaufs, dass Justine Bressas den Massenstart jetzt nicht gewonnen hat, denn sie war ja durchaus in aussichtsreicher Position noch im Massenstart, aber hat dann am letzten Schießen sich 2 Fehler erlaubt und damit natürlich entsprechend sich rausgeschossen aus der Medaillenvergabe. Natürlich für sie sehr, sehr schade, aber trotzdem, wie gesagt, eine bessere Leistung noch gewesen als bei der WM. Und lass uns dann zu den Herren kommen und zu dem Dominator, der auch an diesem Wochenende wieder nicht zu schlagen war. Johannes Tiniesbø hat wieder alles in Grund und Boden gelaufen. Also, dass du trotz 3er Strafrunden im Massenstart das Ding gewinnen kannst, Riesenrespekt vor dieser unglaublichen Leistung mal wieder.
Ja, er war im Massenstart, wenn man sich die Top 10 anguckt, hat noch seinen Bruder Taye, der 10. geworden ist, 3 Schießfehler. Ansonsten war Bö der Einzige in den Top 10. Der 2. Emilien Jacquelin, der Verfolgungsweltmeister von Antols, ja. Also inzwischen auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Im Gegenteil, mit 0 Fehlern musste sich dann auf der Schlussrunde Johannes Tiniesbø geschlagen geben. Und ein Grund sicherlich für den Sieg von Bø, aber auch für das starke Teamergebnis der Norweger, die im Massenstart wieder 5 in den Top 10 hatten, mit Pjøntegård, Dahle und Christiansen auf 5, 6, 7, waren die Ski. Also die Norweger haben am Sonntag glänzende Ski gehabt, man nämlich schon in der ersten Runde gesehen, wo sie sich schon vom Feld abgesetzt haben. Und meistens in der ersten Runde ist ja eher mal ein bisschen, sag ich mal, geht's ruhiger los. Da konzentriert jeder darauf, dacht, mit einem guten Puls, mit einer, einem Zustand zum ersten Schießen zu. Und dann, ja, quasi eine gute Basis zu haben für den Massenstart. Und die Norweger sind in der ersten Runde schon teilweise davongezogen. Das war schon sehr beeindruckend. Also die waren dann zu viert eigentlich vorne vorm ganzen Feld und haben das von Beginn weg dann dominiert. Und ja, Johannes Tinius Bø hat natürlich dann mit null Fehlern im letzten Schießen, war dann auf einmal wieder mittendrin im Rennen. Und wenn du dich mit der Null vom letzten Schießen weggehst, das gibt dir nochmal den Auftrieb. Und ja, hat dann Emilien Jacquelin früh eingeholt und ja, ist dann einfach, hat ihn dann stehen lassen, im Gegensatz zur WM. Ich glaube, vielleicht war ich in seinem Hinterkopf, dass Jacquelin ihn bei mir in der Folge geschlagen hat, im Zielsprint in der letzten Runde. Und diesmal hat der Bø, wollte sich auf keine Spielchen einlassen und ist dann einfach weggezogen. Starke, wieder mal ein sehr starkes Wochenende von Johannes Tinius Bø.
Genau, der natürlich damit auch ein bisschen sich ranpischt nochmal an den Gesamtweltcup, dort ist im Matheinfokat aktuell noch führend, aber natürlich Johannes Tinius Bø mit der Leistung, mit der unglaublich, also sollte man auf jeden Fall Rechnung haben und nochmal ein Beleg dafür, dass die Norweger einen echt guten Ski hatten. Von den vier besten Laufzeiten im Massenstart waren die vier, die vorne weg waren, das waren allesamt Norweger, also Johannes Tinius Bø vor Johannes Dahle, vor Ellen Bjøntegård und Tarjei Bø, also die vier waren ganz, ganz vorne weg mit der Laufzeit, das muss man schon sagen, also da lief es richtig, richtig gut, was die Norweger gezeigt haben. Eine Enttäuschung hingegen, sowohl in der Staffel als auch im Massenstart waren die Franzosen, Jonas, die bisher eigentlich die starke Mannschaft gewesen sind, stark überzeugen könnten, aber irgendwie nach dem Sprint ist es irgendwie zusammengefallen, die Staffelleistung absolut unterirdisch, also das habe ich so von den Franzosen lange, lange Zeit nicht gesehen.
Ja, Rang 15 in der Staffel bei den Herren, da müsste man jetzt mal irgendwie in die Annalen gucken, wann es das zuletzt gegeben hat. Also in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich sicher nicht, dass die Franzosen so schwach waren. Der Unglücksrat, sag ich mal, war Emilien Jacquelin mit einer Strafrunde im Stehenschießen. Hat die Franzosen dann ziemlich weit zurückgeworfen. Also hat dann irgendwie mit über 3 Minuten übergeben und dann ist das Rennen ja eigentlich gelaufen. Zumal Martin Foucault ist gar nicht angetreten in der Staffel. Und so war dann für Destieu und für Quentin Fillon-Maillot ging es dann irgendwie nur noch um Schadensbegrenzung. Ja, ich würde ganz schnell abhaken aus Sicht der Franzosen, dass ich glaube, in der Staffel gibt's ja keine Streichresultate. aber ja, also das war überhaupt nichts. Die Staffel für die Herren war auf jeden Fall keine französische.
Nee, auf gar keinen Fall. Das müssen wir sagen. Aber auch natürlich aus deutscher Sicht hat es auch nicht so ganz funktioniert. Am Ende dort nur Platz 5. Das war natürlich auch nicht so ganz, dass man machen dürfen. Natürlich darf man den Franzosen nicht vergessen, dass sie eine Patrone zu wenig abgefeuert haben, so deswegen automatisch eine Strafminuten draufgekommen sind. Also das sollte natürlich auch noch erwähnt bleiben, dass Emil Jan Jacqueline diese Strafminuten draufbekommen hat. Also das sollten wir schon erleben. Da war natürlich auch ein Zeichen, dass sie dann nicht konzentriert gewesen sind, weil wenn du einen zu wenig abfeuerst, da warst du nicht ganz dabei. Also von daher gab es dann diese entsprechende Zeitstrafe oben drauf, dass man natürlich am Ende weit hinten gelangen ist. Trotzdem, das deutsche Team wollte ich natürlich jetzt gerade ansprechen, Platz 5. Und da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht, Jonas, dass man den Flip Horn nominiert hat, der eigentlich beim Sprinttag vorher nicht überzeugt hat. Also da hat man Johannes Kühn, der zweitbeste Deutsche im Sprint, hat man komplett außen vor gelassen. Da hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass man ihn nominiert. Johannes Kühn, sogar beste Deutsche, das habe ich sogar vertan, durcheinander gebracht, dass Doll hinter ihm gewesen ist, ein paar Sekunden. Aber trotzdem, da hat sich Marc Kirchner ordentlich verzockt.
Ja, das kann man so sagen. Also Philipp Horn, Fehler und knapp 2:30 zurück. Also das zeigt ja auch, dass er auch läuferisch im Sprint schon nicht wirklich gut war, wo man vielleicht sonst hätte sagen können, okay, er war am Schießstand nicht gut, aber läuferisch hat er sich gut präsentiert, aber da braucht man sich nur die Zeit angucken, dann sieht man, dass er auch läuferisch nicht gut war. Und dafür dann den besten Deutschen im Sprint rauszulassen, ja, mutig, sehr mutig, würde ich mal sagen, und ist leider überhaupt nicht aufgegangen. Ich habe mich gefreut, dass Simon Champ sein Comeback in der Staffel gegeben hat und hat es ja auch ordentlich gemacht als Startläufer. Aber ja, Philipp Horn hat dann mit seiner Strafrunde letztendlich ein Podestresultat, was sicherlich drin gewesen wäre, am Samstag vergeben. Und Johannes Kühn, ja, wird sich auf jeden Fall geärgert haben. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht gut gefühlt hat am Samstag, keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Aber wenn es eine bewusste Entscheidung war vom Bundestrainer und da keine anderen Faktoren mit reingespielt haben, dann muss er sich das ankreiden, da aufs falsche Pferd, aufs eindeutig falsche Pferd gesetzt zu haben.
Was machen wir ansonsten aus dem Wochenende der Deutschen? Natürlich ein Pfeife mit dem dritten Platz in dem Massenstart, sehr schön. Aber auch ansonsten wieder durchwachsenes, wo man wieder gesehen hat, das Schießproblem gibt es einmal in der deutschen Mannschaft, oder?
Ja, also das scheinen sie, werden sie wohl auch nicht mehr in den Griff bekommen, glaube ich. Jetzt in den letzten beiden Weltcup, die noch anstehen. Ja, da gibt es auf jeden Fall Arbeit für den Sommer. Bei der WM ist ja auch groß aufgekommen, dass die Schießproblematik, und da muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Wie das dann genau aussieht, da wollen wir jetzt, glaube ich, oder müssen wir jetzt auch nicht groß spekulieren, das wird man dann sehen. Ich glaube, die Option mit Schießtrainer und so weiter, die sind ja da, wurden auch schon alle diskutiert. Freue ich natürlich klar an Pfeiffer mit nur einem Fehler und einer ganzen Schluss und auf Rang 3, aber der Rest ist da, also ein Schießfehler ist ja in Ordnung bei vier Schießeinheiten. Ich glaube, das ist damit kann man leben. Aber klar, wenn man halt irgendwie Schießfehler sich leistet oder sogar fünf wie Benedikt Doll im Massenstart, dann hast du einfach, da kannst du läuferig noch so stark sein. Da hast du mit den Top-Platzierungen bei dem hohen Niveau, was wir hier haben, einfach überhaupt keine Chance.
Zumal man auch die 7 Fehler von Philipp Horn im Massenstart unerwähnt lassen sollte. Also von daher, da lief relativ wenig zusammen. Aber natürlich haben dadurch auch andere Leute die Chance bekommen, sich so ein bisschen vorne reinzunehmen. Namen, die man jetzt nicht so gehört hat, den Michael Kritschmer auf Platz 4 im Sprint gemacht. Auch ein Jakob Fackweit vorne mit dabei gewesen. Ein Tero Sapale, der Finne, auf Platz 7 im Sprint. Also damit war auch nicht so zu rechnen. Und auch in der Staffel ist er ein bisschen durchgewürfelt geworden. Da waren die Ukrainer auf einmal auf Platz 2. Die Weißrussen waren lange vorne mit dabei. Erst hinten raus bei den letzten beiden Läufen sind sie so ein bisschen abgefallen. Waren vorher teilweise noch in der Spitzengruppe mit dabei bis zum Bochanikow und also es war ein bisschen wirklich durcheinander gemischt, das muss man ganz klar sagen. Die Schweden natürlich mal wieder vorne mit dabei, für sie sehr, sehr schön, aber es war ein bundesgemischtes Feld dann entsprechend, dass einfach dann andere Athleten die Chance genutzt haben. Jetzt gibt es wie gesagt noch zwei Weltcuporte in Kontiolahti und in Oslo, und in Oslo, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, waren am Wochenende auch die Skispringer und beziehungsweise sogar jetzt auch am Montag, also am heutigen Montag, wo wir aufnehmen, dann schon in Lillehammer, aber trotzdem natürlich überreden über die Raw Air Wertung hier bei Kalt 90 am Wiener Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir kommen jetzt in unserer heute relativ kurzen Folge und unserem letzten Abschnitt jetzt auch zum Thema Skispringen, zu der Raw Air Tournee, die ja begonnen hat am Freitag. Genau, exakt. Mit der Qualifikation. Ja. Genau, muss man genau aufpassen, weil der offizielle Wettkampf war ja erst am Samstag, aber die Qualifikation zählt ja dazu. Und wir müssen sagen, jetzt nach 3 Springen, Jonas, mit dem heutigen Springer-Motor mit eingerechnet, es geht bisher noch munter hin und her und bisher konnte sich so keiner wirklich hervorheben als Favorit. Also das ist bisher ein sehr offenes Feld.
Ja, es ist, waren ja bisher erst 3 Wettkämpfe, aber es gab quasi in dem Sinne 3 verschiedene Sieger. Und auch wenn man die Einzelspringer betrachtet, du hast schon perfekt eingeleitet. Es gab am Freitag einen Überraschungssieg aus Deutsch, sehr erfreulich, mit Konstantin Schmid, der die Qualifikation gewonnen hat am Holmenkollen und ins Leader-Trikot geschlüpft ist direkt, dass er dann sogar am Samstag verteidigen konnte im Teamwettkampf knapp. Und jetzt haben wir nach dem Marius Lindwig im Leader-Trikot der Raw Air, wobei auch da die Abstimmungen noch ganz knapp sind. Und das wechselt munter durch. Also vorher hatte man wurde das Duell zwischen Kraft und Geiger ausgerufen. Zudem ist es bisher eigentlich noch gar nicht gekommen, außer im Teamwettkampf, wo Kraft sehr stark gesprungen ist. Aber speziell Kyle Geiger ist bisher in der Raw Air noch nicht wirklich zurechtgekommen. Und ja, wenn, man kann so ein bisschen sagen, wenn die beiden sich so um den Gesamtcup eigentlich streiten, nutzen quasi die anderen dieses Duell, um quasi nach vorne zu springen. Und so durfte heute, ich glaube, da werden wir gleich genauer drauf eingehen, aber schon mal, das heißt schon mal erwähnt, Markus Eisenbichler sich über den zweiten Platz freuen, was man vorher, glaube ich, auch noch nicht so gedacht hätte. Also die VR ist aktuell für Überraschungen gut.
Auf jeden Fall, sie ist für einige Überraschungen gut, das kann man, glaube ich, ganz, ganz klar erwähnen, wenn auch müsste man dann Konstantin Schmid so weit vorne mitgesehen hätte mit dem Sieg oder aber auch einen Sieger Jeder, der ja auch lange Zeit kurz hinter ihm lag, also das muss man auch auf jeden Fall erwähnt haben, der Slowenier, der bisher auch noch nicht so viel von sich reden gemacht hat, also das ist schon wirklich aktuell eine sehr, sehr spannende Raw Air Tour, natürlich auch ein bisschen bedingt, wenn wir uns angucken, die Auftakt springen, das war nicht ganz einfach natürlich, Louis. Nee, Jonas, oh mein Gott, was habe ich denn heute? Jetzt bin ich total durcheinander.
Alles gut.
Wenn wir gucken, es war windig, es war neblig, deswegen wurde Sonntag abgesagt. Heute war es Wasser in der Spur, also auch die Sportler auch da mussten sich mit den äußeren Rettungsbedingungen sich wirklich mit kämpfen, muss man auch ganz ehrlich zugeben, und auch wieder vor leeren Zuschauern im Ring, denn auch in Oslo waren keine Zuschauer vor Ort.
Ja, man könnte sagen, wenn die Raw Air an sich durch die Organisation und jeden Tag im Wettkampf nicht schon stressig, als ob die Raw Air nicht schon stressig genug wäre, spielt jetzt auch das Wetter eine große Rolle. Man kann es in Norwegen erwarten, dass es da nicht immer eitel Sonnenschein ist, aber das ist jetzt schon, war schon ein tougher Start für die Athleten, für die Springer. Und ja, auch heute in Lillehammer, wo eigentlich alles gut aussah, auch sogar die Sonne geschieden hat, da hat dann die Spur Probleme gemacht, weswegen der Wettkampf nochmal 10 Minuten nach hinten verschoben werden musste. Also, ja, aber letztendlich ist es für alle gleich, sagen auch meistens die Sportler, ja. Oftmals ist es, oder im Idealfall ist es für alle gleich, die Probleme. Und somit muss man sich, gerade wenn man um den Sieg mitspringen will, einfach darauf einstellen und mit den Bedingungen klarkommen. Und ja, ich meine, die Corona-Auswirkungen, am Sonntag muss man ehrlich gesagt sagen, waren sie nicht so schlimm, weil da hätte man eh nichts gesehen, also neblig, wie es da war. Also selbst bei den Langlaufwettbewerben, ohne die jetzt groß zu thematisieren, aber auch da haben die Zuschauer, die paar, die sich doch hochgetraut haben an die Strecke, auch nicht so viel gesehen und im Stadion dann selbst in der Skisprungschanze auch nicht. Also ich glaube, man hätte die Springer gerade so gesehen, wenn sie im Aufsprung gewesen wären. Also das wäre dann überhaupt kein Unterschied gewesen, somit braucht man da sich jetzt auch als Zuschauer nicht groß ärgern. Klar, am Samstag war es natürlich sehr schade, ja, ein Teamwettkampf, auch ein spannender Teamwettkampf mit dem norwegischen Sieg. Also ein Heimtriumph, nur leider konnten sie eigentlich mit niemandem feiern, weil keiner da war. Das war natürlich sehr bitter für die Norweger. Aber ja, wir haben es auch schon im Biathlon-Teil erwähnt, es ist die Sicherheit und die Gesundheit geht einfach vor. Insofern muss man ja froh sein, dass die Wettkämpfe dann immerhin durchgeführt werden konnten. Aber jetzt immerhin Lillehammer und soweit ich es mitbekommen habe, auch für Trondheim und Vikersund gibt es erstmal keine Zuschauerverbote, also kann man da nochmal einfach auf eine schöne Stimmung hoffen. Heute in Lillehammer, am Montag waren da nicht so viele Leute da. Das ist man leider in Lillehammer in den letzten Jahren gewohnt, dass da nicht so viele Leute kommen und heute waren wohl auch nicht so viele Polen da, die sonst immer für ordentlich Stimmung sorgen. Ist ein bisschen schade, weil es das Event auf jeden Fall verdient hätte. Auch die Athleten sind ja sehr begeistert von der Raw Air, wenn es Saison am Ende immer noch mal kräftezehrend ist. Aber die Organisation ist klasse, auch die Schanzen, die Landschaft ist super. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn dann Lillehammer so wenige Leute sind. Aber vielleicht, wenn heute die Leute den Wettkampf gesehen haben, dann kommen sie am Dienstag vermehrt. Die Athleten hätten das auf jeden Fall verdient.
Genau, an diese wird auch direkt 2 Strecken geben, Qualifikation und dann auch das normale Wettbewerb. Es ist, wie gesagt, ein bisschen zusammengeschoben worden aufgrund der Absage am Sonntag. Ist dann noch ein bisschen auf die Wettbewerbe gekommen. Du hast schon ein bisschen so ein paar Themen angesprochen, auf die man auf jeden Fall auch eingehen könnte. Natürlich die norwegische Mannschaft sehr gut gewesen. Du hast angesprochen, Marius Lindvik ist ja auch entsprechend vorne und auch 4 Springer aus Norwegen und den ersten 11. Also man muss mal wirklich sagen, Norweger fühlen sich auf ihren heimischen Schanzen ja wirklich sehr wohl.
Ja, das hatte man gehofft, denke ich mal, aus norwegischer Sicht. Es lief ja nicht so gut, ja, auch direkt vor der Raw Air mit Lahti war okay, aber es war jetzt irgendwie nicht, war der dritte Platz von Tande war in Ordnung, aber insgesamt hatten es ja, wie ja in unserem Lachtierblick auch schon gesagt, war das jetzt irgendwie nicht wirklich das Wochenende, mit dem man jetzt mit großem Selbstbewusstsein zur Raw reisen kann. Auch um vielleicht die Leute an die Schanze zu locken, die ihn jetzt in Oslo nicht hätten kommen können. Aber umso wichtiger natürlich, dass man jetzt zumindest bei ihm selbst glänzt. Und jetzt mit Marius Lindwig, der jetzt sogar die Raw Air anführt vor Stefan Kraft. Das ist natürlich großartig, auch für die mediale Berichterstattung, dass man dann eben wieder die Fans an die Schanzen kommen und für Stimmung sorgen. Und aus Lindwigs Sicht ist natürlich sehr schön, nachdem er bei der Verschanzentournee so ähnlich wie Phoenix aus der Asche kam, aber sich ins große Blickfeld gesprungen hat mit seinen Siegen und mit seinen starken Resultaten, sodass er noch in der Gesamtwertung um den Turniersieg hat mitspringen können. Jetzt die zweite große Tournee des Winters und jetzt führt er sogar in seiner Heimat. Das wird ihm sicherlich Auftrieb geben und da wird es sehr gespannt sein zu sehen, wie er jetzt am Dienstag performt. Wenn er das Leader-Trikot hat, ist natürlich immer noch mal ein anderes Gefühl. Konstantin Schmid hat das eigentlich ganz gut gemacht am Samstag im Teamwettkampf. Da hat er sich nicht groß was anmerken lassen. Und jetzt Marius Lindwig, junger Mann. Jetzt auf einmal liegt der Fokus auf ihm als Bestplatzierter. Das wird sicherlich ein spannender Kampf. Und wir haben es ja schon teilweise erwähnt, dass es sehr eng ist in der Gesamtwertung. Und dass da also bis Rang, ja, man kann schon sagen, 9-10. Sind da dann 25 Punkte teilweise Rückstand ungefähr, aber wenn man bedenkt, dass ja noch das Schiefliegen kommt in Vikersund, wo ja man sehr viele Meter verlieren oder auch aufholen kann, das somit verspricht das auf jeden Fall noch spannende Tage in Norwegen.
Ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen für die norwegischen Fans oder auch natürlich für die norwegische Presse, dass die ihre eigentlichen heimischen Spieler so gut sind, dass sie natürlich hoffen, dass dann entsprechend gut Besuch mit dabei ist, dass entsprechend dann auch die heimischen Sportler ordentlich unterstützt werden, denn genau das wollen wir sehen. Wir wollen tolle Wettkämpfe sehen und dann lass uns dann vielleicht von den Norwegern auch auf das deutsche Team zu sprechen kommen, Jonas, und uns mit den deutschen Athleten beschäftigen. Wir hatten es schon angesprochen, Konstantin Schmid war Führender nach 2 Springen, jetzt mit dem 16. Platz in Lillehammer. Bin zurückgefallen auf Platz 7, aber mit Stefan Leier hat sich direkt immer nach vorne geschoben. Platz 3 in Oslo, beziehungsweise 3 in Lillehammer, somit auf jeden Fall vorne mit dabei.
Ja, Platz 3 heute in Lillehammer, eben Nachholspringen und auch jetzt Dritter in der Gesamtwertung. Also ganz stark aus seiner Sicht, dass er da konnte sich jetzt um 7 Plätze verbessern. Klar, bei den engen Abständen geht es natürlich einfacher, aber er ist auf jeden Fall jetzt ein Kandidat für den Raw-Air-Sieg und auch sehr gut natürlich für die deutsche Mannschaft, weil Karl Geiger ja bisher überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Er ist nur 15. in der Raw-Air, hat heute auch Punkte auf Stefan Kraft verloren in dem Gesamtweltcup, obwohl Kraft nur 8. geworden ist. Also das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, um was aufzuholen. Stattdessen hat Karl Geiger als 19. sogar noch Punkte verloren. Also man könnte fast schon von einer Vorentscheidung in den Gesamtweltcup sprechen. Aber es sind noch 3 Springen, wir wollen noch nichts beschreien. Die Chance ist immer noch da, aber das wäre halt heute die Riesenchance gewesen, da von den 118 Punkten, jetzt sind es deutlich mehr, von den 118 Punkten was abzuknabbern. Ja, da muss sich Karl Geiger jetzt ganz schnell fangen. Morgen hat er, wenn man es positiv sehen will, an der Raw Air, hat man direkt am nächsten Tag schon die Chance, es wieder besser zu machen und eben nicht viel Zeit zum Nachdenken. Und Stefan Leier, ja, hat jetzt bei den engen Abständen nur 10 Punkte Rückstand auf Marius Lindwig. 9,9, wenn man es ganz genau nimmt. Also das sind gerade mal 6-7 Meter. Also das ist alles machbar. Und natürlich schön aus seiner Sicht, dass morgen wieder in Lillehammer gesprungen wird. Er hat das gute Gefühl von heute, das kann er für morgen mitnehmen. Und da sicherlich wird er wieder Richtung Podium angreifen und sich dann vielleicht in der Gesamtwertung, in der Raw-Erwertung vorne festkrallen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und Markus Eisenbichler, der heute sehr überraschend, muss man sagen, auf Rang 2 gesprungen ist. In der Raw-Air hat er keine Chance mehr, weil er im Team gar nicht nominiert war. Aber natürlich für ihn ist es natürlich mega. Also bisher war überhaupt nicht seine. Er hatte dann mal eine leichte Hochphase, sage ich mal, wo er dann zumindest mal die Top 15 wieder attackieren konnte. Aber ich glaube auch gedanklich ist die Saison bei ihm gelaufen. Klar steht noch das Skifliegen an, worauf die Skiflug-WM, worauf er sich sehr, sicherlich sehr freut. Aber mit dem Weltcup hat er eigentlich schon abgeschlossen. Aber dafür lief es dann heute umso besser. Führen danach im ersten Durchgang mit einem ganz, ganz starken Sprung. Also auf 131 Meter. Und dann im zweiten hat er dann, wie viele andere vor ihm auch, dann nicht mehr so gute Bedingungen und hat sich dann ein bisschen, man kann sagen, ein bisschen runtergerettet. Aber hat sich auch überhaupt nicht gegrämt, irgendwie, dass er jetzt da die Führung verloren hat oder knapp 0,4 Punkte hinter dem heutigen Sieger Peter Briotz. Hat sich überhaupt nicht darüber geärgert, sondern einfach war mega, mega happy, hat direkt die Faust geballt am Platz. Das war für ihn ein Beschlag. Und da hoffen wir jetzt mal, dass es für ihn so weitergeht bei der Raw Air und er vielleicht noch gute Einzelresultate holen kann. Auch im Hinblick auf Skifliegen in Vikersund und natürlich dann auch auf die Skiflug-WM.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich sehr zu wünschen, wenn er einfach wirklich weiter mit dabei bleiben kann. Das wäre natürlich wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. Und ja, für ihn sind es einfach die kleinen Ergebnisse. Natürlich auch kurz nach Verletzung auch nicht bei jedem Spiel mit dabei gewesen. Deswegen geht es für ihn jetzt einfach nach und nach Selbstvertrauen zu sammeln und so weiter. Und er war ja auch für den Top 3, die da hinten rausgesprungen sind, die ein bisschen Pech hatten mit dem Wind. Dann auch Kamil ist auch der Zweite gewesen, haben im zweiten Durchgang nur die 27 beste Punktzahl im zweiten gehabt. Und auch mit Ryo Kobayashi, der dann auch von 3 auf 9 zurückgefallen ist, 26 beste Punktzahl, also von daher war das dann auch keine einfachen Bedingungen, was wir auch gerade so ein bisschen bei den Frauen sehen, die teilweise 36 Punkte für die Windkompensation bekommen. Das ist schon wirklich unfassbar krass, was dort gerade so ein bisschen in Lillehammer abgeht. Also das ist schon wirklich, ja, oder kann man schon natürlich sagen, als an der Grenze, wenn man so viele Punkte gut geschrieben wird und dann noch mit Geldkompensation bist du anscheinend über 41 Punkte und ja. Diese Gutschriften, die musst du erstmal auf jeden Fall bekommen. Lass uns noch, Jonas, vielleicht zum Abschluss über die Österreicher sprechen, denn die haben jetzt mal, wenn wir Kraft ausdehnen, bisher keinen guten Eindruck hinterlassen. Das fing schon beim Team an, wo sie überhaupt nicht überzeugen konnten und jetzt haben sie auch entsprechend natürlich ihre Führung in der Nationenwertung verloren. Gregor Stierens auch noch mit guten Leistungen gewesen, aber ansonsten muss man sagen, das österreichische Team enttäuscht bisher in Norwegen.
Ja, also die Österreicher hatten eigentlich einen ganz guten Start mit Michi Heiberg, der Zweiter geworden ist in der Qualifikation am Freitag in Oslo. Aber dann das Teamspringen, du hattest schon eben angedeutet, nur Rang 6, auch meilenweit vom Podium entfernt. Also der Rückstand auf die dritten Slowenien waren um die 40 Punkte. Das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch der Österreicher. Stefan Kraft hatte, wo es da eigentlich um nichts mehr ging, wo er quasi nur für sich gesprungen ist, im Team einen Riesensprung auf 134 Meter. Das war ein ganz starker Versuch und auch eine Kampfansage in Richtung Karl Geiger im Kampf um den Gesamtweltcup, auch wenn es da am Team natürlich noch nicht um den Gesamtweltcup ging. Aber ja, Michi Heiberg hat zumindest im ersten Durchgang mit nur 112 Metern, das war natürlich schon ein sehr schlechter Start für die Österreicher. Und dann im zweiten konnten sich dann alle einigermaßen stabilisieren. Aber insgesamt hat mit der Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Und dann auch heute im Nachholspringen Kraft als Achter, bester Österreicher. Immerhin Gregor Schlierensauer, ach, das hast du ja schon kurz erwähnt, also mit einem 10. Platz kann er sicherlich sehr zufrieden sein. Aus seiner Sicht wieder ein Schritt nach vorne. Aber ja, Philipp Aschenwald auf 15, dann haben wir Daniel Huber auf der 18. Das ist, klingt dann gemeinschaftlich geschlossen, aber ist natürlich eigentlich der Anspruch der Österreicher. Und klar, wenn Kraft rausnimmt, dann fehlt den Österreichern sowieso irgendwie so ein bisschen die zweite starke, die starke Nummer 2. Ja.
Genau. Das macht es so ein bisschen bemerkbar, dass da wirklich so die klare Nummer 2 in dem Team so ein bisschen fehlt. Da ist mal der eine gut, mal der andere, aber jetzt nicht so konstant einer, wo du sagen kannst, okay, das ist jemand, der immer in die Top 10 springen kann bei den Österreichern außerhalb von Stefan Kraft. Also da wird es dann mit Sicherheit so ein bisschen drum gehen. Jonas, was ist dein Tipp? Wer wird jetzt die Raw-Erwertung gewinnen? Da ist ein bisschen früh, aber ich hätte jetzt gerne noch mal eine kleine Prognose bis Sonntag.
Das ist sehr schwer. Also, ich wünsche mir und ich glaube sogar ehrlich gesagt auch, dass es so spannend bleibt. Nicht nur, weil wir dann Vikersund haben und wie Andreas Wellinger bei der ersten Raw 2017 kläglich erfahren musste, da man auch mal komplett alles verlieren kann mit einem Sprung, wenn man die schlechte Bedingung hat. Aber daran will ich jetzt gar nicht erinnern, schon gar nicht aus deutscher Sicht, sondern ich hoffe, dass Stefan Laie natürlich vielleicht sogar seinen dritten Platz halten kann und die Raw Air auf dem Podest beenden kann. Das wäre natürlich ein klasse Erfolg für ihn. Aber wer macht's? das ist, also wenn man jetzt die, natürlich, wie ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das Duell vorher ist eigentlich Kraft gegen Geiger, da war ich eigentlich viele sicher, die beiden sind in einer so starken Form, die werden da nichts anpressen lassen, die werden sich duellieren um den Gesamtweltcup eher und dann müssen die anderen schauen, wo sie bleiben. Kraft, also Geiger ist mit der Raw Air sicherlich raus, vielleicht wird er nochmal gute Einzelhärte erzielen, das wäre ihm zu wünschen, aber in der Gesamtwertung wird er, denke ich, keine Rolle mehr spielen. Im Kampf um Raw Air Sieg, ich würde schon Stefan Kraft sagen. Also ja, Lundwig ist vorne, auch mit um die 7 Punkte.
7,6, ja.
7,6, dankeschön. Aber ja, es sind noch, wir haben jetzt 5 Sprünge sind gemacht. Wir haben noch 11, also da kann noch sehr viel passieren. Ist natürlich jetzt eine Phrase, aber ich denke, dass Stefan Kraft den Rückstand auf jeden Fall wettmachen wird. Und ich denke mal, dass er sich nach dem etwas schwächeren Start jetzt erholt hat, jetzt vielleicht auch in den Flow kommt. Und wenn Stefan Kraft im Flow ist, gerade zu Saisonende, er hat die Raw ja auch schon gewonnen 2017, also dann wird er das machen. Ich tippe mal, lange Rede, kurzer Sinn, ich tippe auf Stefan Kraft.
Okay, gut, also tippst du auf den Favoriten. Ich denke auch, Karl Geiger wird es schwierig haben. Ich denke auch nicht, dass er noch irgendwie Chancen hat im Gesamtweltcup. Dafür sieht einfach Stefan Kraft aktuell zu gut aus. Und er ist gerade in so einem kleinen Tal und bei aktuell 138 Punkten Rückstand sehe ich nicht noch, wie er das schaffen soll. Es sei denn, Stefan Kraft verpasst mir irgendwie mal einen zweiten Durchgang. Da könnte es mit Spannung reinkommen, aber das sehe ich aktuell, wie gesagt, nicht. Und ja, ich bin auch gespannt. Ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht ganz sicher, wer es werden soll, weil es wirklich sehr, sehr spannend sein könnte und sehr, sehr spannend auch bis zum Ende sein wird. Bin ich mir auch relativ sicher, wie du auch, Jonas. Und ich würde sagen, dass am Ende Norweger machen wird. Mein Gefühl ist aktuell Marius Lindwig, aber ich würde auch den alten Robert Johansson nicht außer Acht lassen. Nur 12,6 Punkte zurück, also auch da ist noch durchaus alles möglich. Bist ja auch immer vorne mit dabei gewesen. Einzig so ein bisschen das Team-Weltcup, wo ihm ein bisschen zu weh getan hat, mit 42 Punkten nur, aber ansonsten bist ja eigentlich Top-Leistung und zeigt durchweg. Also von daher ist das auch ein Name, den ich auf der Rechnung haben sollte. Und dann schauen wir natürlich mal genau drauf, wie es dort weitergehen wird. Das gibt es dann natürlich am nächsten Monat dann von uns entsprechend mehr. Und natürlich aber auch gibt es diese Woche noch etwas von uns in den Rückblick auf die nordische Kombination, denn die ist ja, wie gesagt, schon beendet. Da haben wir uns heute jetzt nicht beschäftigt. Und dann gibt es so einen kleinen Rückblick auf die gesamte Saison, wo wir uns mal ein bisschen mit den Themen beschäftigen wollen, die die Saison begleitet haben. Und dann sind wir jetzt am Ende unserer regulären Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal eine Rezension anlassen. Natürlich am liebsten 5 Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Sind auch sehr offen für eure Vorschläge, eure Ideen und eure Anregungen. Und natürlich könnt ihr es auch machen über Facebook und Twitter. Das ist Möglichkeit, mit Karl90, der Handle, uns anzuschreiben, dort über persönliche Nachricht und natürlich auch die Kommentare unterhalb der entsprechenden Ausgaben zu machen. Und ja, dann hören wir uns jetzt demnächst wieder hier bei Karl90 in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig, der Wintersporttalk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.